Der heutige zweite Sonntag der Passionszeit trägt den lateinischen Namen Reminiscere, Gedenke. Er verdankt diesen Namen dem sechsten Vers des 25. Psalms, wo es heißt: Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. Seit dem Jahr 2010 ruft die Evangelische Kirche in Deutschland am Sonntag Reminiscere die Kirchen und Gemeinden auf, in Gottesdiensten und Gebeten in besonderer Weise auf die Leidenserfahrungen von Christen in anderen Ländern aufmerksam zu machen und Anteil zu nehmen. Und so denken wir an diesem Tag an alle, die um ihres Glaubens willen an Leib und Seele Leid erfahren müssen. Wir erinnern an die unveräußerlichen Menschenrechte, insbesondere auch das Recht auf die Ausübung der Religion. Wir beten für alle, die an diesem Recht gehindert werden, und wir beten auch für die Einsicht derjenigen, die dieses Recht in Frage stellen und andere daran hindern, ihren Glauben öffentlich und uneingeschränkt zu leben. In diesem Jahr gilt ein besonderes Augenmerk dem indischen Subkontinent. Obwohl die Verfassung Indiens seit 1950 jegliche Diskriminierung aufgrund der Kastenzugehörigkeit verbietet, leiden die Dalit und andere Volksgruppen der untersten Kaste, der sogenannten Unberührbaren, unter Ausgrenzung und der Verweigerung von Grundrechten. Die Mehrzahl der etwa 30 Millionen indischen Christinnen und Christen, man schätzt ihren Anteil auf etwa 65-70%, gehört der Volksgruppe der Dalit an. Eine der biblischen Lieblingsgeschichten in den christlichen Gemeinden ist die Begegnung Jesu mit einer samaritanischen Frau, die uns im Johannesevangelium berichtet wird. Am sogenannten Jakobsbrunnen kommt es dabei zu folgender Begegnung. Jesus war müde von dem langen Weg und setzte sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Jesus bat sie: Gib mir etwas zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Da sagte die Samariterin zu ihm: Du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Denn die Juden vermeiden jeden Umgang mit Samaritern. Jesus antwortete: Wenn du wüsstest, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht und wer dich hier bittet, gib mir etwas zu trinken, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Die Frau erwiderte: Herr, du hast nichts, um Wasser zu schöpfen, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn dieses lebendige Wasser? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob? Er hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst hat daraus getrunken, ebenso seine Söhne und sein Vieh. Darauf antwortete Jesus: Wer von diesem Wasser hier trinkt, wird wieder Durst bekommen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Da bat ihn die Frau: Herr, gib mir dieses Wasser, dann habe ich nie mehr Durst und muss nicht mehr herkommen, um Wasser zu schöpfen. Soweit die Geschichte. Uns in Deutschland mag es überraschen, dass gerade diese biblische Erzählung die Lieblingsgeschichte vieler Christen in Indien ist. Kommt man jedoch in ein südindisches Dorf, dann versteht man das sofort. Bis zum heutigen Tag ist jedes Dorf geteilt, meistens durch einen Fluss, eine Straße oder einen öden Landstreifen. Die schöne Seite mit der ordentlich gepflasterten Straße, mit Schule und Tempel, ein paar Läden und sauberen Häusern mit Dachpfannen oder Zementdächern, ist das Dorf der Kastenangehörigen. Die anderen, die Unberührbaren, die Dalits, bewohnen den anderen Teil des Dorfes, in Hütten aus Lehm gedeckt, mit Palmblättern oder Wellblech. Bei ihnen trocknen die Brunnen im Sommer zuerst aus, da sie nicht tief genug sind. Im Dorf der Kastenangehörigen dürfen sie wohl arbeiten, die Kühe waschen, den Mist entsorgen, die Toiletten reinigen, aber Wasser bekommen sie dort nicht. Das müssen sie von zu Hause mitbringen, denn sie sind unrein. Kein Wunder, dass Menschen, besonders Frauen, die aus einer solchen Kultur kommen, sich sofort mit der samaritanischen Frau identifizieren. Juden verkehren nämlich nicht mit Samaritanern, erklärt die Frau am Brunnen. Nach der indischen Verfassung darf es keine Diskriminierung der Dalits mehr geben, aber immer noch hat der Teeverkäufer im Dorf einen Extrabecher für die Dalits, den er nicht spült und nicht anfasst. Immer wieder liest man in der Zeitung, dass Liebesheiraten von Dalits mit Nicht-Dalits von der Dorfgemeinschaft und der Familie mit grausamen Strafen bis zum Tod verfolgt werden. Natürlich hat sich viel geändert seit den Zeiten, als Dalit-Frauen und Männer ihren Oberkörper nicht bedecken durften, barfuß gehen mussten und gezwungen waren, einen Spucknapf um den Hals zu tragen, damit sie nicht auf den Weg spuckten. Diese Veränderungen in der Gesellschaft sind zum großen Teil Erfolge missionarischer Arbeit und des Einsatzes der Kirche. So erkämpfte der deutsche Missionar Ringeltaube um 1850 herum für die unberührbaren Frauen in Kerala das Recht, ihre Brüste bedecken zu dürfen. Deshalb sehen besonders Christinnen Jesus als den, der Grenzen durchbricht und sie befreit. Wie bei der samaritanischen Frau von zweifelhaftem Ruf. Der indische Dalit-Bischof Devasahayam sagte, wenn eine Dalit-Frau Christin wird, dann ist das so, als ob sie blind war und jetzt sehen kann. Eine dieser Dalit-Frauen ist die studierte Sozialarbeiterin Dr. Ruth Manorama. 1952 in Madras geboren, setzt sie sich seit Jahrzehnten für Frauenrechte ein, insbesondere für Dalit-Frauen, zu denen sie selbst gehört. Für ihr Engagement wurde sie bereits 2006 mit dem Alternativen Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Die Theologin und Schriftstellerin Christina Bruderek widmete ihrem Lebenswerk den folgenden poetischen Text. Sie galt als unberührbar, unreine unterste Gruppe, Dalits, kastenlos. Und sie wusste immer, unberührbar bedeutet auch arm. Und außerdem war sie eine Frau. Das war doppelt so schlimm. Kastenlos, arm, weiblich, unberührbar. Und die anderen, untere, mittlere, höhere, hohe Kasten, Brahmanen sogar, galten als besser und reiner. Und dann merkte sie, berühren ließen die sich aber auch nicht. Je höher, desto mehr blieben sie unter sich. Nicht in Hütten oder Häusern, sondern Villen. Nicht hinter einem Gatter, einem Zaun, sondern einer Mauer. Und da merkte sie, dass sie die Idee gar nicht so schlecht fand, wenn jeder Mensch unberührbar ist. Bedeutete das hier auch, um jeden herum gibt es eine Grenze, etwas Heiliges, das nicht überschritten werden kann. Das verlieh ihr innere Stärke und Schutz. Und dann kamen die Missionare in ihr Dorf, Weiße, die ein wenig aussahen wie Brahmanen und erzählten von Jesus, Mensch unter Menschen. Und da wunderte sie sich, wenn sie sogar ihn so berühren konnten, Gottes heiliges Kind in den Arm nehmen, in Windeln wickeln, an die Brust anlegen, wenn sie sogar ihn so berühren konnten, an die Hand nehmen, tief in die Augen sehen, Brot mit ihm teilen, an einem Tisch sitzen, in einem Boot, in einem Haus mit Unreinen und Unberührbaren, Außenseitern. Wenn sogar er so berührbar war, wer war dann überhaupt unberührbar? Was bedeutete diese ganze Idee dann? Und da stieg sie aus. Ruth Manorama aus Chennai, Südindien. Unreine, unterste Gruppe, Dalits, kastenlos, arm, weiblich. Und ließ sich nie wieder sagen, was sie berühren durfte und was nicht. Sie glaubte nie wieder, sie sei unberührbar, sondern glaubte ihm, wie niemand sonst. Und sie arbeitete hart, nahm die Unterstützung gerne an, studierte, wurde Sozialarbeiterin für die Dalit-Frauen, für die Kastenlosen, Unberührbaren, die Ärmsten. Sie mobilisiert sie im ganzen Land. Und da verlieh man ihr den alternativen Nobelpreis, der Kämpferin gegen das Kastensystem. Und in der Begründung hieß es, ihr Engagement, ihre Ideen und eigene Herkunft haben die Jury in diesem Jahr berührt, wie niemand sonst.